Hast du deine Steuererklärung schon abgeschickt? Ich noch nicht. Aber ich habe eine Steuerberaterin und dann hat man ein bisschen mehr Luft als andere. Steuern sind ein leidiges Thema, oder? Einige haben genug Geld, kein Problem. Der anderen ist es schwierig, besonders dann, wenn es um eine Nachzahlung dann geht, mit der man nicht gerechnet hat. Und dass Steuern schon lange ein großes Problem sind, das wird deutlich, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen und gucken, dass auch Jesus schon nach Steuern gefragt wurde. Zweimal. So wissen wir wahrscheinlich öfters, aber zweimal wird es ausdrücklich im Neuen Testament erwähnt, dass Jesus mit der Steuerfrage konfrontiert wurde. Ich lese uns den einen Text aus Matthäus 22, ab Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, Jesus, in seinen Worten fangen könnten. Und sie sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes richtig und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum, so sage uns, was meinst du, ist es recht, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und wessen Aufschrift ist das? Und sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Die Steuerfrage, ein uraltes Problem, schon zur Zeit Jesu, allerdings ein etwas anderes Problem als heute für Juden damals zur Zeit Jesu. Denn für einen Juden war nicht die grundsätzliche Frage, ist es erlaubt, Steuern zu zahlen, die große Grundfrage, mit der er durchs Leben marschierte, sondern die Frage für einen frommen Pharisäer, ist es erlaubt, dem Kaiser, damit meinte er den Kaiser in Rom, ist es erlaubt, diesem Kaiser Steuern zu zahlen. Warum war das eine so große und wichtige und bedeutsame Frage für einen Pharisäer? Weil ein Pharisäer grundsätzlich etwas gegen den Kaiser in Rom hatte. Denn der Kaiser in Rom war der Herr über Israel. Die Römer waren die Besatzungsmacht im Heiligen Land. Und ein frommer Mensch wünschte sich nichts sehnlicher als das, dass die Römer von heute auf morgen möglichst schnell verschwinden. Und das Land wieder Land Gottes ist, heiliges Land ist. Und unter der Gottesherrschaft steht und nicht unter einem fremden römischen Machthaber. Das war, wenn man so will, ihr Grundgedanke. Und sie wussten, wenn wir Steuern bezahlen, dann finanzieren wir dieses Unterdrückersystem. Dann verschaffen wir dem Kaiser noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Macht über uns Herrschaft auszuüben. Denn was macht er mit dem Steuergeld? Er stellt Soldaten an und Söldner. Also die Besatzungsmacht wird größer, die Waffen, aber auch die Organisation wird verfeinert. All das macht der Kaiser mit unserem Steuergeld. Wir finanzieren dann diese Ungerechtigkeit. Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Das steckt hinter dieser Frage. Und dann gibt es eigentlich noch einen Schritt tiefer. Denn diese Steuermünze trug das Bild des Kaisers. Das heißt, es war nicht nur ein Obolus für eine Macht, die fremd war in Israel, eine Besatzungsmacht, sondern es war gleichzeitig eine Münze, die das Bild des Kaisers trug Und um die Brisanz nochmal da mitzusehen und mitzuhören, muss man wissen, was dann um dieses Bild herum stand. Sozusagen als Umschrift auf dieser Münze. Da stand nämlich Tiberius, so hieß der Kaiser damals, zur Zeit Jesu Tiberius, der Sohn des göttlichen Augustus, der Erhabene. Der Sohn des göttlichen Augustus, der Erhabene. Und wenn man die Münze umdrehte, dann saß auf diesem Thron eine Frau, die Mutter des Tiberius. Und sie hatte den Tiberius auf dem Arm. Die Marienfiguren lassen grüßen an dieser Stelle. Sie hatte den Tiberius auf dem Arm und dann als Umschrift stand dort Pontifex Maximus, sozusagen auf dem göttlichen Thron. Pontifex Maximus, die Lateiner unter uns wissen, das ist die Bezeichnung auch für den Papst. Ursprünglich die Bezeichnung für den römischen Kaiser oder später dann auch für den höchsten Priester in Rom, für den höchsten heidnischen Priester. Pontifex Maximus heißt der größte Brückenbauer oder auch der höchste Priester. Man könnte auch sagen, der hohe Priester. Man könnte verstehen, warum das für den Pharisäer ein Problem war, Steuern zu bezahlen. Diese Münze überhaupt in die Hand zu nehmen und damit gewissermaßen zuzustimmen, indirekt, dieser Kaiser dort in Rom ist nicht nur ein weltlicher Machthaber, sondern ihm gebührt göttliche Ehre. Das kann doch ein Jude, der immer wieder bekennt, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, das kann doch ein Jude nicht machen. Bei Jesus ist es erlaubt, Steuern zu bezahlen. Und interessant ist, dass die Pharisäer nicht alleine kommen. Sondern sie kommen mit Jüngern, so übersetzt es Luther, andere sagen mit Herodianern, das heißt mit Vertretern einer politischen Partei in Israel, die nicht so sehr fromm waren, sondern die gewissermaßen Anhänger waren des Königs Herodes, deswegen Herodianer, ja, des Königs Herodes. Und die waren also nicht so sehr an den theologischen Fragen interessiert, sondern eigentlich daran, dass der König Herodes im König letztendlich von Kaisers Gnaden in Israel bleiben sollte. Sie vertraten ihn. Und beide kamen. Und ausgeheckt war die ganze Geschichte von den Pharisäern. Warum? Es wird ja deutlich gesagt, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Denn sie wussten, wenn Jesus sagt, es ist nicht erlaubt, dem Kaiser Steuern zu bezahlen, ja, dann haben die Herodianer eine wichtige Information, die sie weitermelden können. Und dann wäre sozusagen es weitergegeben worden, da ist einer, der ruft zum Aufstand gegen den römischen Kaiser auf. Ja? Später ist er ja auch danach gefragt worden bei den Prozessen. Der ruft zum Aufstand gegen den römischen Kaiser auf und er hätte sozusagen die Polizei des Herodes auf den Fersen gehabt. Hätte er aber gesagt, es ist nicht erlaubt. Der Kaiser ist nicht Gott gleich. Dann hätte er gesagt, es ist erlaubt, Steuern zu bezahlen, dann hätten die frommen Pharisäer sagen können, guckt euch an, hier dieser Jesus, der fromm sein will, und was will er? Er will diesen Götzenkaiser in Rom finanzieren. Das war die Falle. Ja? Egal, wie Jesus sozusagen geantwortet hätte, ja oder nein, er wäre auf jeden Fall in diese Falle getappt. So haben sie gedacht, die Pharisäer. Und die Anhänger des Herodes. Und nun passiert etwas ganz Interessantes. Jesus sagt, zeigt mir eine Münze. Und man kann den Humor nur verstehen, wenn man eben diesen Hintergrund kennt. Die Pharisäer zeigen ihm eine Münze. Das heißt, Jesus macht deutlich, ich habe gar keine Münze, so eine Münze in der Tasche. Ich besitze gar nicht eine Münze, die das Bildnis des Kaisers trägt. Und die Pharisäer verraten sich, indem sie diese Münze zeigen. Wir haben so eine Münze in der Tasche. Das ist interessant, ne? Und dann fragt Jesus, wer ist dort abgebildet? Kaiser. Und dann kommt es zu dieser Antwort, die die Frage ja weit übersteigt. Die fragen ja gar nicht nach Gott, die Pharisäer und die Herodianer. Sondern die fragen nur danach, ist es erlaubt, Steuern zu bezahlen, ja oder nein, dem Kaiser in Rom. Und Jesus geht weit darüber hinaus und sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist die Antwort, wenn man so will, auf die Frage. Aber Gott, was Gottes ist. Und darüber kann man tief nachdenken, was das bedeutet. Das ist ja fast sprichwörtlich geworden, dieser Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und wir denken ja selten über Dinge, die sprichwörtlich geworden sind, tiefer nach. Das Erste, was Jesus damit sagt, ist, wir leben in einer Welt, wo man den Kaiser nicht einfach durch Gott ersetzen kann. Der Kaiser hat in dieser Welt, wir würden heute nicht mehr vom Kaiser sprechen, wir kennen ja nur noch den Kaiser Franz Beckenbauer und keinen echten Kaiser mehr, ja? Wir würden heute von Obrigkeit sprechen, der Staat. Ja? Die Obrigkeit hat in dieser Welt, in der wir leben, eine Existenzberechtigung. In Römer 13 wird uns gesagt, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Die kritische Anmerkung in Offenbarung 13 kann man mal nachlesen. Aber in Römer 13 wird gesagt, alle Obrigkeit ist von Gott. Wer immer in Rom herrscht oder in Berlin oder in Moskau oder in Washington, wer immer irgendwo auf dieser Welt Obrigkeitsfunktionen ausübt, hat sie letztendlich von Gott. Das war eine ganz wichtige Frage, etwa im Dritten Reich, bei Widerstandskämpfern, die christlich motiviert waren. Also bei Bonhoeffer zum Beispiel. Bei Bonhoeffer war das eine ganz große Frage. Ja? Einerseits Offenbarung 13 zu lesen, andererseits Römer 13. Und dort zu hören, alle Obrigkeit ist von Gott. Sie tragen ihr Schwert nicht umsonst. Gott hat es ihnen gewissermaßen in die Hand gedrückt, um die Ordnung in dieser Welt, in dieser chaotischen Welt irgendwie begründen und zu sichern. Und dann zu sagen, das war Bonhoeffers Frage, darf ich mich Hitler in den Weg stellen? Angesichts dessen, was dieser Mann hier anrichtet. Darf ich mich ihm in den Weg stellen? Und Bonhoeffer begründet das für sich dann so, aber eben das ist eine sehr persönliche Begründung. Er sagt, ich darf das, weil man, wenn da ein Irrer durch den Straßenverkehr saust, auf der verkehrten Fahrtrichtung, dann darf ich mich ihm auch in den Weg stellen, um größeres Unglück und größere Not zu verhindern. So hat er das für sich persönlich beantwortet und wir wissen, er ist für diese Überzeugung ins Konzentrationslager gegangen, nach Dossenburg und dann ja auch umgebracht worden. Aber es war eine große Frage, wie ist das? Darf ich mich einer Obrigkeit widersetzen? Römer 13 sagt, alle Obrigkeit ist von Gott. Eine Gewissensfrage, die an dieser Stelle jeder Mensch, wenn es denn auf die Nagelprobe ankommt, zu klären hat. Aber das Erste, was Jesus sagt, ist, die Obrigkeit hat in dieser Welt eine Funktion. Darum ist es erlaubt, dem Kaiser das zu geben, was dem Kaiser gebührt. Der Obrigkeit das zu geben, was ihr zu Recht gebührt und von Gott zugesprochen hat. Es hat immer wieder, und gibt es bis heute, Versuche gegeben, die Obrigkeit gewissermaßen abzusetzen und durch einen Gottesstaat zu ersetzen. Durch eine Theokratie. Und wir erleben im Moment in Syrien und in anderen Ländern, was das bedeuten kann. Zu sagen, wir wollen keine normale Obrigkeit, sondern wir wollen einen Gottesstaat. Einen religiösen Staat. Das hat es nicht nur wie heute aktuell im Islam gegeben, das hat es auch im Christentum. Man sagt, wir brauchen keine Obrigkeit, keine weltliche, sondern es reicht, wir sind ja unter Gott, es reicht, wenn wir sozusagen ihn einfach an der Spitze haben. Also Römer 13 wird komplett gestrichen. Und die Bibel macht deutlich, dass das zwar eine Verheißung ist für die Zukunft, dass Gott wieder alles in allem, dass Jesus König sein wird, dass im tausendjährigen Friedensreich die Welt von Jerusalem aus regiert. Das ist eine Zukunftsansage. Ja? dass das Reich Gottes kommen wird in Herrlichkeit und in Macht. Und wir wissen aus der Geschichte und wir wissen aus der Gegenwart, überall wo Menschen versuchen, die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat, einfach zu ersetzen durch einen Gottesstaat, das klingt fromm, immer die Hölle auf Erden merkwürdigerweise passiert ist. Wo Menschen versucht haben, das Reich Gottes hier auf der Erde gewissermaßen mit menschlicher Kraft zu errichten, ist Hölle entstanden. Und es gibt dafür ganz aktuelle Beispiele. Ich erinnere unter anderem an Colonia Dignidad in Chile und andere Geschichten. Die Menschen versuchen, das Reich Gottes hier auf der Erde zu errichten. Gott sagt, solange wir hier noch unterwegs sind auf dieser Erde, unter diesen Bedingungen, in dieser Weltzeit, hat der Kaiser eine Macht von Gott. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers. Das Zweite, was auch immer wieder passiert, ist, dass man sagt, wir geben dem Kaiser, was des Kaisers ist. Die Obrigkeit ist da und wir tun einfach auch alles, was die Obrigkeit von uns verlangt und will. Wir merken das heute wieder, in ethischer und moralischer Hinsicht so ist. Wie der Staat neue Gesetze beschließt und wir wehren uns vielleicht zu Anfang noch ein bisschen dagegen als Christen, dann lassen wir einfach die Sache laufen. Kleinigkeit ist ja zum Beispiel, wir haben die 10 Gebote vorhin gehört, das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Wie schnell sind wir in Versuchung, ne? Am Sonntagmorgen auf den Flohmarkt zu gehen? Ist ja erlaubt. Leben hier in der Küstenregion. In der Küstenregion dürfen Geschäfte öffnen, auch am Sonntag. Und wir vergessen plötzlich diese andere Seite. Wie gesagt, man muss Gott aber mehr gehorchen als den Menschen. Die Obrigkeit hat ihre Macht von Gott, aber sie ist begrenzt in ihrer Macht. Da, wo es zu einem Konflikt kommt zwischen den Anordnungen des Staates und seinen Gesetzen und den Anordnungen Gottes auf der anderen Seite, gibt es für Christen nur eine Antwort, nämlich Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wenn der Staat eines Tages hier in unseren Breitengraden auf die Idee kommt, zu verbieten, Jesus Christus als den Weg und die Wahrheit und das Leben zu verkündigen, was machst du da? Na, jetzt am grünen Tisch sagen wir vielleicht, ich mach's trotzdem. Aber es gibt so viele, viel kleinere Beispiele, wo wir uns mit der Zeit daran gewöhnt haben, einfach zu tun, was der Staat an dieser Stelle will, vorschreibt und erlaubt. Das kann passieren, dass der Staat irgendwann auf die Idee kommt und sagt, du darfst zwar an deinen Jesus glauben, du darfst zwar deine Bibel in Ehren halten, aber sobald du öffentlich auftrittst und du sagst, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und alles andere hier auf dieser Erde ist Irrweg, ist Sackgasse, ist Lüge, ist Unwahrheit, stellen wir dich vor Gericht. Dann verstößt du gegen das wichtigste Gebot, das der Staat sozusagen hier uns mit auf den Weg gegeben hat, das ist das Toleranzgebot. Dann stellst du deine Überzeugung gegen andere Überzeugung. Und das geht nicht. Und in solchen Situationen Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wir wissen das in vielen anderen Fragen. Abtreibung ist erlaubt. Und viele Christen haben heute da gar kein Problem mehr damit. Viele christliche Krankenhäuser haben kein Problem mehr damit, dass in ihren vier Wänden Kinder abgetrieben werden, Babys. Und wenn ich die Diskussion mir angucke, frage, wie das so mit dem menschlichen Lebensende ist, mit dem Recht auf Suizid, auf begleiteten Suizid, auf Suizid, zu dem Ärzte sogar verhelfen. Wenn also solche Grenzen plötzlich verrückt werden, die in der Heiligen Schrift ganz eindeutig sind, Grenzen, was der Beginn des Lebens angeht und das Ende des Lebens, sozusagen Gott weggenommen wird und in die Vollmacht vom Staat und seinen Institutionen hineingestellt wird. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Staat hat sein Recht in dieser Welt verdient. Aber im Konfliktfall muss Gott mehr gehorcht werden als den Menschen. Interessant ist vielleicht noch, dass der Islam zum Beispiel, der ist gemacht für einen Gottesstaat. Ein Islam kann eigentlich ohne Gottesstaat nicht existieren. Das, was sozusagen hier in der westlichen Welt, in der Demokratie läuft, da gibt es ja auch viele islamische Gemeinden und Moscheen, aber die können eigentlich nur funktionieren, solche Gemeinden, wenn auch die gesamte Umwelt, in der sie leben, islamisch ist. Wenn zum Beispiel dort die Scharia herrscht und regiert. Und wir merken, dass dort, wo islamische Gesellschaften sich etabliert haben, ja ein Doppelgesetz besteht, dass es da auch dann eine Scharia gibt. Und man geht gar nicht zum weltlichen Richter, wenn da was passiert ist zwischen islamischen Familien, sondern man hat eigene Richter, die dann in diesen Dingen entscheiden. So ein Beispiel dafür. Interessanterweise ist das Evangelium gemacht für eine Welt, in der gottfeindliche Mächte das Sagen haben. Und deswegen ist es manchmal auch problematisch, wenn Christen sagen, lieber Staat, du musst sozusagen das Evangelium in staatliche Gesetze gießen. Frohe Botschaft kann man nicht in staatliche Gesetze gießen. Ich erlebe manchmal, dass Christen davon träumen, dass es wieder einen christlichen Staat gibt. Ich frage mich, hat es jemals in dieser Welt einen christlichen Staat gegeben? Ich glaube nicht. Einige wünschen sich in die Vergangenheit zurück. Ich erinnere in dem Zusammenhang an unsere Väter, hier direkt aus der Nachbarschaft in der Blumenstraße, wo eines Tages die Polizei vor der Tür stand vor 150, 160 Jahren, die Kinder, die da geboren waren, in den Häusern, aus den Häusern herausholte, hier zur Kirche brachte und sie zwangtaufte. Aber Kirche und Staat Hand in Hand, die das machen. Ich erinnere mich an die Schwierigkeiten, die unsere Väter hatten, Kapellen zu bauen in diesem Land. Und wenn sie die Kapelle bauen, dann wie hier unsere, nur als Hinterhofbebauung. Wir mussten vorne zwei Häuser hinstellen, damit diese Kapelle Hinterhofbebauung ist. Die durfte nicht vorne an der Straße stehen. Und viele denken, es hat mal so einen christlichen Staat gegeben. Hat es nicht gegeben. Es hat Obrigkeiten gegeben. Manche waren Christen, manche Obrigkeiten. Das weiß ich, aber einen christlichen Staat, christliche Gesetze durch und durch, gibt es auf dieser Welt nicht. Aber es gab immer Christen und selbst gibt es sie heute in Nordkorea und in anderen Ländern, wo also richtig gottfeindliche Mächte regieren und herrschen. Da gibt es Menschen, die sagen wir, achten die Obrigkeit. Aber im Konfliktfall Gott mehr gehorchen als die Menschen. Und zum Schluss, Jesus sagt, und nun gebt Gott, was Gottes ist. Dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Ja, Jesus, was meinst du damit? Einige sagen vielleicht, naja, die 10 Gebote vielleicht, dass ich die halte, auch in einer Gesellschaft, die ganz anders gestrickt ist. Als ich den Schabbat halte, Sonntag, als ich Vater und Mutter ehre, auch ein ganz großes Thema, als ich mich töte, im Sinne, wie Jesus es auch gelehrt hat, der in seinem Herzen zu seinem Bruder sagt, du Narr, du Idiot, ist schon einer, der schuldig geworden ist am Gebot, du sollst mich töten, Ehebruch. Ich die Ehe, ich heilige die Familie, weil Gott sie heilt. Ich finde mich ganz wichtig, die Unauflöslichkeit der Ehe. Also ich bin bereit, in dieser Welt, in dieser nicht-christlichen Welt, Zeichen zu setzen. Meint Jesus das? Natürlich auch. Aber das geht eigentlich noch tiefer, was Jesus hier meint. Gebt Gott, was Gottes ist. Man könnte sagen, gebt euer Vertrauen Gott, das gehört ihm. Ich glaube nicht an irgendein politisches Programm. Ich vertraue keinem Fürsten in dieser Welt und keinem Bundeskanzler, keiner Bundeskanzlerin, sondern ich vertraue alleine Jesus. Es ist immer wieder ein Prozess, ja, um sich das deutlich zu machen. Und manchmal muss Jesus auch das Vertrauen in Menschen zerstören, ganz gewaltig, auch in fromme Menschen. Weil wir unser Vertrauen nicht auf ihn gesetzt haben, sondern auf Menschen, vertraut nicht auf Fürsten, sagt die Heilige Schrift. Also gebt ihm euer Vertrauen und nicht den Menschen. Aber es geht eigentlich noch ein wenig tiefer und ich möchte euch anladen, einfach euch mal rechts und links in die Augen zu gucken oder nach vorne und nach hinten. Wollt ihr was entdecken? Vielleicht ein paar Falten? Oder vielleicht einen traurigen Blick? Und einer hat Bluthochdruck und vielleicht ein gerötetes Gesicht an dieser Stelle. Ich erinnere euch nochmal an die Geschichte. Gebt mir eine Münze, sagt Jesus. Wessen Bildnis zeigt diese Münze? Das antworten die Pharisäer. Sie sagen, das Kaisers. Münze zeigt das Bildnis des Kaisers. Und welches Bildnis zeigst du? Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Versteht ihr, geht Gott, was Gottes ist? Die Münze gehört dem Kaiser, da ist sein Antlitz und sein Gesicht drauf. Aber du gehörst Gott. Weil du ursprünglich als ein Ebenbild des unsichtbaren Gottes geschaffen worden bist. Und deswegen heißt Gott zu geben, was Gott gebührt und was seins ist, nicht einfach nur, dass ich ihm Teilbereiche übergebe, den Zehnten bezahle. Das gehört alles dazu. Den Sabbat heilige gehört alles dazu. Das Internet ausschalte am Sonntagmorgen um 10. Gehört alles dazu. Aber das Eigentliche, das Wesentliche ist, dass du dich selbst Gott gibst. Und das ist wie bei einer Münze, auch bei mir und bei dir so, dass die Münze natürlich sehr abgegriffen ist durch das Leben. Ja? Taler, Taler, du musst wandern, heißt es in einem Kinderlied. Und so ist das ja auch mit uns Menschen. Wir wandern durch unser Leben und das Leben hinterlässt Spuren auf unserem Gesicht. Und manchmal sind es Spuren, die so tief sich eingegraben haben, dass man gar nicht mehr die Ebenbildlichkeit Gottes ahnt, wenn man sich selbst vielleicht sonntagmorgens im Spiegel anschaut, vielleicht noch mit Rasiercreme vollgepinselt. Das hat gar nicht ahnt, dass ich ein Ebenbild des lebendigen Gottes bin. Und deswegen ist es auch so wichtig, zu Jesus zu kommen. Ja, also Gott sozusagen das wiederzugeben und zu sagen, das gehört dir. Es ist alles kaputt. Ja, aber es ist deins. Und zu erleben, wie Gott nicht macht, was wir vielleicht erwarten würden. Dass er einfach bricht, einstampft, so wie die Münzgesellschaften das tun und vielleicht das, was noch da gut dran ist, an gutem Metall, an Silberanteil oder an Goldanteil wieder neu verwendet, ohne die Identität sozusagen der Münze zu wahren, sondern Jesus nimmt diese Münze, so wie sie ist, so kaputt, so angekratzt, so abgeflacht und sagt, ich mach daraus etwas. Und es gibt eigentlich nur einen Menschen, der hundertprozentig dieses Bildnis Gottes in seinem Leben getragen hat. Und zwar so hundertprozentig, dass er sagen konnte von sich, ohne Widerspruch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist das Ebenbild, sagt die Heilige Schrift, Hebräerbrief, das Ebenbild des unsichtbaren Und Gott hält sozusagen in Jesus diese Münze, in Anführungszeichen, uns vor Augen und sagt, so habe ich mir euch eigentlich gedacht, ursprünglich, als ich euch schuf zu meinem Ebenbild. So wie Jesus. Er ist der Prototyp, wenn man so will. Und nun möchte ich gerne euch wieder hineingestalten in dieses Bild. Wir sollen hineingestaltet werden in das Bild des Sohnes Gottes. Gebt Gott, was Gottes ist, was sein Bildnis trägt. Und erlebt, wie Gott zu euch hineingestaltet in das Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Er hat euch, Jesus, aus allem herausgelöst, aus allen Ansprüchen, die da sind, selbst Herrschaftsansprüche des Bösen haben keine Geltung mehr. Das hat Jesus am Kreuz getan, das wissen wir aus seinem Wort. Aber Ziel ist, dass wir hineingestaltet werden in das Bild des Sohnes Gottes. Und wir merken, dass diese Steuerfrage der Pharisäer uns eigentlich in die Tiefe des Evangeliums hineinführt. Diese äußere Frage. Und ich erlebe das ganz häufig, dass Leute zu mir kommen und mir irgendwelche Fangfragen stellen. Vor 14 Tagen hat mir jemand gefragt, kann Gott einen so schweren Stein machen, den er selber nicht tragen kann? Das war eine interessante Frage, ne? Kann Gott einen Stein machen, den er selber nicht tragen kann? Ja, wenn ich darauf antworte, ja, das kann er ja, dann wäre er nicht mehr allmächtig. Wenn ich sage, das kann er nicht, ist er auch nicht allmächtig. Weil er eigentlich alles kann. Und solche Fangfragen dienen ja häufig dazu, sich hinter dem Anspruch, den Gott an uns hat, zu verstecken. So ähnlich war es ja bei den Pharisäern auch. Eigentlich führen unsere menschlichen Fragen, auch wenn sie Fangfragen sind, in die Tiefe des Evangeliums, wenn wir uns auf Jesus einlassen und auf seine Antworten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, wenn er die Sache erledigt, und kümmert euch um die entscheidende Frage eures Lebens. Wem gehört ihr? Hast du dich Gott schon übereignet, Jesus schon übergeben? Ist er schon am Werk, dich wieder hineinzugestalten in das Bild seines Sohnes? Ich bitte mich. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du aus den Fangfragen und den Nebenfragen unseres Lebens entscheidende Fragen machst und Antwort darauf gibst. Du selber bist einer, der Gott gegeben hat, was Gottes ist. Du wurdest gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und du hast dein Leben gegeben für uns, weil du wusstest, dass Gott diese Welt liebt. Dass Gott wollte, dass keiner verloren geht. Dass wir hineingestaltet werden in das Bild, das er ursprünglich von uns hatte. In dein Bild, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen hier mitten unter uns bist. Und du siehst alles, was diese Ebenbildlichkeit beschädigt hat in unserem Leben. Du kennst unser Versagen und unsere Schuld. Du kennst unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Du kennst unsere Traurigkeit und die Lasten, die wir mit durchs Leben schleppen. Du kennst die Falten in unserem Gesicht und die Ängste, die uns umtreiben. Du kennst auch die Oberflächlichkeit in unserem Leben, die unsere Konturen glatt gebügelt hat. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du vor jedem Einzelnen stehen bleibst und ihm sagst, du gib Gott, was Gottes ist. Gib ihm, was Gott gehört. Sag ihm das mit deinen Worten, deiner Stimme. Niemand kann das für dich stellvertretend sein. So segne, Herr, dein Wort an uns. Amen.